Ich war durch, also wirklich, ich war komplett durch.
Tech ist gefallen und der
nicht
ganze
Moon.
Crap. Nicht Moon, ja, nicht Moon.
Ich bin mal gespannt, also was Entwickler da mit dieser Brille machen wollen.
Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass die ersten Geräte von so einer neuen Generation an Geräten immer scheiße waren.
Dieser Schelm hat doch tatsächlich Dogecoin sozusagen zum Spielball genutzt.
Mich erinnert viele Sachen nicht sehr stark an 2000, wenn ich mir die Welt sonst so angucke. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Marktgeflüster. Leider musste sich Markus von Finanzfluss für die heutige Folge entschuldigen, hat uns aber eine Vertretung vorbeigeschickt. Thomas bist du, oder? Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht.
Genau, ja, ganz neu. Hallo, ich freue mich sehr, mit Ihnen einen Podcast zu machen, Herr Professor.
Aber rasieren hätten Sie sich mal können vorher.
Ja, das stimmt, hatte ich leider keine Zeit für.
Tut mir aber sehr leid. Hast du, oder? Ja. Du hast dich doch mit Sicherheit rasiert. Das sieht sehr gepflegt aus.
Ich habe gestutzt. Wie nennt man das? Man nennt nicht Stutzen. Stutzen macht man mit Hecken, aber Trimmen macht man mit Bärten.
Wobei, es gibt ja schon den Rasentrimmer, glaube ich.
Echt? Okay, gut. Weiß ich nicht. Ja, schön. Ich finde es schön, dass du dich jetzt dann gewöhnt hast, Intros zu machen. Das ist jetzt quasi die dritte Folge in a Raw sozusagen, wo du die Intro machst. Das freut mich natürlich sehr. Dass du da wirklich über deinen Schatten gesprungen bist und deine panische Angst vor den Intros bewältigt hast. Ist gut.
Habe ich auch lange Zeit, war ich da in Therapie, bis ich das jetzt geschafft habe, dass ich mal die Intro machen konnte. Aber du hättest eine bessere Intro für heute gehabt,
oder? Na, meine Intro wäre halt highly excited gewesen, weil ich fand eure Intro super geil, die letzte. Also wirklich so, hallo Markus, herzlich willkommen zur Folge. Und jetzt habe ich noch einen Witz, der Mont Blanc ist doch ein Stift.
Wir haben es auch wirklich 8-mal aufgenommen. Es war die Stimmung war am Boden, als wir das aufgenommen haben, was dann gesendet wurde.
Ja, dann verspreche ich, also wenn ich nächste Woche die Intro machen darf, dann verspreche ich eine sehr excited und emotional Intro zu machen.
Okay, da bin ich jetzt hochgespannt drauf. Dann macht man einen Reel draus, Thomas als Börsenmoderator aber.
Folge 46. Stay tuned, abonniert diesen Kanal.
Vergesst mal eben.
Sehr gut. Dann muss ich natürlich auch gleich mit einer Richtigstellung anfangen, denn als ich euren Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, nur deutsche Indizes, die mit X enden. Ich sage, irgendwie finde ich das nicht. Kommt mir irgendwie komisch vor. Also habe ich natürlich meinen treuesten Mitarbeiter gefragt, ChatGPT, und habe eine ganze Liste an Indizes mit X gekommen. Er hat mir natürlich erstmal alle Namen rausgeschickt, die auch ein X im Namen haben, inklusive Index. Aber es gibt tatsächlich mehr als nur deutsche Indizes, ja, die ein X im Namen tragen, nämlich den HEX 25, das ist der finnische Index, den AEX, den niederländischen, den OBX, den norwegischen, den OMX, den Kopenhagener Index, also Dänemark, den ATX und den SIX. Wobei man beim SIX, dem Schweizer Index, sagen muss, dass der auch von der deutschen Börse, glaube ich, rausgegeben wird. Nee, stimmt nicht, oder? Doch? Nee. Welche Börse ist die SIX? Jetzt weiß ich nicht mehr. Okay. Das vergesst nochmal, was ich sagen wollte, ist der Stocks. Der Stocks mit Doppel-X sogar, habe ich gesagt, ist der europäische Index, aber Markus hat mich da auch da korrigiert und hat gesagt, ja, aber das wird ja auch von einem Deutschen rausgegeben, der Stocks wird nämlich von deutschen Börse gemacht. Von daher, ja.
Ich finde es sehr nett, dass du beim ATX als einzigen Index nicht erklärt hast, von welchem Land der ist, weil das Land ist, glaube ich, wirklich vernachlässigbar im Kontext.
Okay, gut. Österreichische Zuhörerschaft, it just dropped hard.
Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Den wichtigsten hast du gar nicht genannt.
Den WIX.
Stimmt, den WIX gibt's auch noch. Nein, ich hab natürlich noch einen anderen im Kopf gehabt.
Den Vitality Index.
Topics.
Welchen?
Topics. Den zweiten großen japanischen nach dem Nikkei.
Ah, okay.
Den hätte ich eigentlich auch, also ich meine, diese anderen, die du genannt hast, gut, den OBX kenne ich, da haben wir tatsächlich früher auch mal ein paar Produkte drauf gemacht. ATX hätte man auch kennen können, aber wie gesagt, Österreich.
Ja, und Stocks,
der Witz, der liebe Gott saß auf dem Berg, als er die Menschen gemacht hat. Und immer, wenn er einen schönen Menschen gemacht hat, hat er ihn vor ihn nach Bayern gesetzt. Und wenn er was gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat, hat er es einfach hinter sich geschmissen.
Okay, schön.
Damit haben wir alle österreichischen Menschen verloren.
Genau, ja, wir beleidigen jetzt den deutschsprachigen Raum einfach von Süden nach Norden einmal durch.
Finde ich eine gute Idee.
Am nächsten sind die Ostdeutschen dran. Gut, was haben wir noch?
Wir haben ganz viel. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Ich wollte dir was von meinem Urlaub erzählen.
Ja, genau Urlaub. Erzähl mal was von dem
Mont Blanc. Aber ich habe es mir nochmal anders überlegt, weil weil gestern hast du ja eine Story gepostet mit einem wunderschönen Urlaubsbild, so mit Cocktail in der Hand, Sonnenuntergang am Pool und so.
Orangensaft war das, Holger, aber war auch kein Pool dabei, aber es war Meer.
Was war das?
Also das Meer war okay,
ja. Halt Wasser. Also viel Blau und bunte Farben in deinem Getränk.
Ja.
Aber ich sag, geil, der Holger, der gönnt sich jetzt endlich mal wieder. Und dann stand die traurige Nachricht darunter, ein Bild von vor 5 Jahren, wo ich gedacht habe, oh. Deswegen fühle ich mich jetzt fast schon schlecht, wieder von meinem Urlaub zu erzählen.
Bitte erzähl von deinem Urlaub. Ich möchte ja genau aus demselben Grund, warum Leute auf Social Media gehen, damit sie sehen, was für ein schönes und erfolgreiches Leben andere Leute haben, würde ich gerne wissen, was du für ein schönes und erfolgreiches Leben hast.
Also um es zu relativieren, es war hardcore. Ich habe 4 Tage gelitten, ungelogen. Also wirklich, ich hätte es auf dem Mont Blanc nicht geschafft, wenn meine Frau nicht dabei gewesen wäre. Ich hatte einfach nur keinen Bock, ihr die Tour zu vermasseln. Ansonsten habe ich echt alles durchlebt, was man durchleben konnte. So Höhenkrankheit und alles drum und dran. Haben es schlussendlich aber geschafft. Ja.
Also du warst ganz oben.
Und ich war ganz oben auf dem Stift, ja.
Hast du deine Story gemacht?
Nee. Ich war durch, also wirklich, ich war komplett durch. Ich bin oben angekommen, habe mich erstmal hingelegt, also in den Schnee, musste erstmal durchatmen, weil der am Ende der Bergführer hat mich nur noch gezogen. Also du bist ja in so einer, so fest, in einer, wie nennt man das, also mit so einer, mit
Ach, du
so
sitzt Seil. Auf so einem Schlitten und der Typ zieht dich hoch.
Okay, so ungefähr habe ich mich gefühlt, ja.
Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker Just Trade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze Just Trade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei Just Trade 3 verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen 3 Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend 3 Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Also nee, du hast ja Cramp, also wir waren komplett im Schnee. Also sobald du oben warst, war direkt Schnee. Und und du bist so halt so festgebunden mit so Seilen, ne? Und wegen Gletscherspalten. Meine Frau ist auch eine Gletscherspalte gefallen, so bis zur Hüfte. Also ist nicht ohne. Und wir haben sie wieder rausgezogen, keine Angst, sie ist wieder.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Und der hat da echt richtig Energie, ja, hat mich wirklich hochgeschliffen. Ich so, ich brauche Pause, ich muss atmen. So, nein. Summit Push, hat er immer gesagt. Summit Push now. Ich so, okay, gut. Wenn Franzose schon Englisch spricht, dann wird's ernst. Und so haben wir es dann hochgeschafft. Dann habe ich oben erstmal durchgeatmet, haben wir ein paar Selfies gemacht und dann gleich wieder runter. Aber war geil, war richtig gutes Wetter und so. Im Nachhinein ist immer schön, wenn du von unten hochguckst und denkst, wow, da war ich.
Das heißt, das nächste Mal muss ich mit deiner Frau sprechen, dass sie da bitte noch eine Story mit dir macht auf dem Berg oben.
Ja, kannst du machen. Ja,
aber Frau auf Social Media vertreten? Also jetzt nicht mit Accountnamen oder so, aber ist
privat, sie
auf Social
Media? Einen privaten Account.
Verfolgt sie auch deine Accounts?
Ja, sie schreibt mir auch immer. Ich habe ihr schon ganz oft erklärt, dass wir mittlerweile ein Team haben, wo ganz viele Leute drauf zuschauen können. Das heißt, wenn sie mir eine Shoppingliste schickt, was ich noch einkaufen gehen soll, besser nicht über Instagram. Aber
ist doch kein Markus das Einkaufen gehen, das passt doch.
Stimmt. Gute Idee. Vielleicht sollten wir das doch wieder reverten, diese Rule. Genau. Ja, was sonst passiert an den Märkten? Ist irgendwas ganz Weltbewegendes passiert? Habe ich was verpasst? Bist du über Nacht reich geworden? Gab es einen neuen YOLO-Trade?
Es haben Leute YOLO-Trades gemacht, wenn du das direkt ansprichst.
Okay.
Du hast einiges verpasst. Also es ist unglaublich, was da draußen passiert ist. Du hast es ja vielleicht mitbekommen, weil du verfolgst ja das vermutlich auch jeden Tag, oder? Die haben sich bei der US-Schuldenobergrenze geeinigt.
Ja, verfolge ich, definitiv,
und in dieses Gesetz haben sie relativ überraschend, da hat eigentlich niemand mit gerechnet, dass es direkt in das Schuldenobergrenzegesetz reinkommt, dass so eine komische Pipeline, die Mountain Valley Pipeline, approved wird. Mhm. Also in Schuldenobergrenzegesetz kam rein, dass so eine Gaspipeline jetzt weitergebaut werden darf.
War das die so eine riesen Diskussion nee, schon
das war die Keystone 2 genau. Oder so, glaube ich, die du meinst.
Okay, okay.
Nee, es war so eine andere. Und da gibt's irgendwie so ein kleines Unternehmen, das ich kann's zumindest nicht, Equitrans Midstream, die hohes Exposure zu dieser Pipeline haben. Okay. Und tatsächlich hat jemand anscheinend ein paar Tage zuvor massiv Call-Optionen auf dieses kleine Unternehmen gekauft. Mhm. Und dann plötzlich stand es in dem Gesetz drin und das Ding ging moon.
Jetzt lass mich raten, wer das ist. Das sind natürlich nicht die hochgrade. Ach so, okay, man weiß es nicht. Okay. Mhm.
Auf wen hättest du denn getippt?
Na, ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall irgendwelche US-Senatoren, denn die haben sich ja selbst auferlegt, keine Inside-Trades mehr zu machen. Ach nee, das haben sie doch nicht.
Nee, haben sie nicht gemacht. Und Frau Pelosi wäre ja sogar im Haus nur und keine Senatorin, also wäre es dann wieder okay. Nee, Spaß. Nee, man weiß es nicht, aber dieselbe Person oder eine ähnliche hat dann wieder zugeschlagen.
Okay.
Nämlich diese Woche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die SEC Coinbase und Binance.
Das habe ich mitgekriegt. Ja. Coinbase hat es richtig erwischt, ne?
Genau. Und eine halbe Stunde, bevor die erste News kam, nämlich dass die SEC Binance verklagt, Coinbase kam dann einen Tag später, hat jemand massiv Put-Optionen auf Coinbase gekauft.
Okay. Oder kann man zurückverfolgen, ob das dieselbe Person ist? Nee,
leider nicht. Aber es war mit Sicherheit kein Insiderhandel. Ich denke, das waren Leute, die haben einfach in Chart zwei Linien gemalt und dann war irgendwie klar, dass die SEC Binance verklagen wird. Das kannst du aus dem Chart ablesen, habe ich mal.
Chart-Technik, Chart-Technik 101, lernt man ja immer, ja. Okay, krass, ja. Aber sehr gut. Und woher weiß man solche Dinge? Weil solche Berichte bekannt werden, aber irgendjemand muss es ja wissen. Aber gut, die haben ja natürlich, dürfen das nicht rausplappern, also Banken und so weiter, ne? Aber
genau, ich meine, am Ende wissen sowas ja relativ viele Leute kurz vorher. Aber die Frage ist halt, ob das dann welche sind, die dann auch noch die kriminelle Energie haben, darauf Trades zu machen. Aber anscheinend, irgendjemand hat das auf jeden Fall gehabt.
Okay, aber wenn es kriminelle Energie ist, dann müsste es ja aufgedeckt werden. Also müsste ja danach geforscht werden, oder? Also dann müsste ja die SEC sich auf die Suche machen, also die Aufsichtsbehörde, und mal herausfinden, wer die Person ist und ob sie nicht eine PPE ist.
Da kommst du, glaube ich, halt nicht so ohne weiteres ran. Also ich meine, du siehst halt bloß die Trades irgendwie an der Börse, aber dann im Zweifelsfall immer aber sofort raus. Die SEC
kommt doch da dran, oder? Also
vielleicht hat sie auch kein Interesse dran. Vielleicht war es ein Mitarbeiter von der SEC.
Okay, ja.
Weil das Geilste ist ja, der Gary Gensler, der Chef von der SEC,
ja.
Das hat Binance ja jetzt irgendwie vor zwei Tagen noch kommentiert, nachdem sie verklagt werden. Der hatte sich anscheinend mal bei Binance beworben, dass er gerne Advisor für die sein möchte, bevor er Chef von der SEC geworden ist. Und Binance hat ihn dann abgelehnt. Mhm. Und er hat aber tatsächlich anscheinend diesen CZ, oder wie heißt der Typ von Binance? Wie nennt
er
den?
Ja, CZ, ja.
Der Gründer. Der hat dem dann sogar hingeschleimt, hat sich mit dem zum Essen getroffen, weil er unbedingt Advisor von Binance werden wollte. Und hatte dann in seiner vorherigen Position, er war ja Professor, und wurde dort vors Repräsentantenhaus eingeladen, um dort irgendwas zum Thema Krypto zu sagen. Und hat CZ auch im Vorfeld noch seine Rede dort geschickt. Also was er da sagen möchte. Im Sinne von quasi, könnte man unterstellen, ist es okay, wenn ich das so sage? Und jetzt verklagt er.
Ja, siehst du mal. Klassischer Personalentscheidungsfehler, sage ich da nur.
Hätten die denn damals eingestellt?
Ja, hätten sie ihn damals eingestellt, wäre er nicht in der SEC, hätte er nicht verklagen können. Das ist ja wohl ganz logisch.
Klare
Kiste. Okay, spannend. Ja, ist ja richtig viel passiert. Also wir müssen ja eigentlich eine neue Rubrik aufmachen. Storytime. Holger Storytime.
Holger erzählt Märchen.
How fucked up financial markets are really. Or really are.
Very fucked up.
Very fucked up. Told by ja, aber das mit der Krypto-Sache, das kommt ja ungelegen, würde ich mal sagen. Also es hat schon gedauert, oder? Also ich würde mal sagen, der Hype war 2021 und jetzt hat's mittlerweile jeden zerlegt, außer der meiner Meinung nach unseriösesten von allen Plattformen überhaupt. Dann haben wir den persönlichen Kontakt, wo wir zu Hause vorbeiklopfen können, wenn es da Probleme gibt. Ist mir der Name entfallen. Wie heißt der? Crypto.com. Da hat man irgendwie nicht so viel von gehört. Also zumindest sind die weder in die Luft geflogen wie FTX, noch ermittelt da irgendjemand, zumindest im großen Stil gegen die, wie gegen Binance oder Coinbase. Coinbase ist natürlich erstaunlich, weil die haben ja immer damals gesagt, ja, wir sind so regulatorisch, Regulatorik ist gut, jeder sollte das machen und so weiter. Und ja, weiß man, wegen was die ermitteln?
Ja, ich glaube, wegen mehreren Dingen. Unter anderem zum Beispiel wegen dem Staking, wenn ich mich nicht täusche. Die Frage ist halt immer, Ich glaube, vereinfacht kann man das runterbrechen, ohne, wie gesagt, dass ich jetzt Anwalt bei der Börsenaufsicht bin. Ist das, was die machen, sind es Finanzinstrumente, was da gehandelt wird? Sind es Finanzinstrumente oder sind es keine? Und ich glaube zum Beispiel bei dem Staking, wo du ja im Prinzip Zinsen verdienst, da geht dann irgendwie das Argument in die Richtung, das sei eigentlich irgendwo ein Finanzinstrument.
Ja. Ja, weil alles, was mit Bitcoin zu tun hat, wird ja interessanterweise von der Rohstoff, wird jetzt quasi in Amerika als Rohstoff eingestuft und alles, was Wertpapier ist, geht ja dann über die SEC, ne? Irgend so eine komische Regelung gab es da, ja. Und Staking ist dann natürlich ein Finanzprodukt dementsprechend, ja.
Und Lending auch. Genau, und wo du, glaube ich, auch noch aufpassen musst, es gibt ja neben der SEC zum Beispiel noch, ich habe es gerade nachgeguckt, wie das Kürzel geht, die CFTC.
Genau, ja.
Es ist die Commodity Futures Trading Commission. Und
die ist eigentlich für den Bitcoin verantwortlich. Also wenn du eine reine Bitcoin-Plattform bist, dann musst du mit denen dealen. Wenn du dann aber noch Schnickschnack drumherum und andere Coins anbietest, ja, dann bist du wieder mit der FTC.
Und ich bin mit der, die CFTC hat mir mal Geld weggenommen.
Echt?
Weil ich früher immer so gern Politikwetten gemacht habe. Und dann war ich auf so Politikwettenplattformen und habe halt immer darauf gewettet, wer irgendwelche Wahlen gewinnt. Aber weil diese Wettplattformen dann teilweise Wetten auf den Ölpreis angeboten hat, hat es dann die CFTC auf den Schirm gerufen und gesagt, ja, das sei ja schon fast ein Commodity Future.
Und? Haben sie es dir,
und warum? Ja, die haben die Plattform zugemacht und dann war mein Geld weg.
Ah, okay. Und hast du mal nachgefragt? Hast du mal nachgefragt, wo dein Geld ist, wann du es wiederkriegst?
Nö, ich glaube, das ist schon so lang her. Ich bilde mir ein paar Jahre später, gab es dann eine minimale Überweisung noch aus der Insolvenzmasse oder so, aber das war's dann.
Okay, spannend. Spannend. So, bevor wir in den Markt gehen, du wolltest noch den MSCI World hebeln oder wie ist das zu verstehen?
Du hattest, ich unterstelle einfach mal, dass das du bist, weil alles, was auf dem Finanzfluss Instagram-Account passiert, bist ja du. Okay. Das war zumindest ein Bild drauf. Ihr habt was gepostet gestern zum Thema Wertpapiere hebeln.
Ah, stimmt, das hast du gepostet, ja.
Den Post muss ich mir noch schnell angucken. da war ich total begeistert, weil ich dachte mir, jetzt wird endlich hier über Hebel gesprochen. Und dann hatten wir auch noch einen Slide drin, der dann sagt, hier 10-facher Gewinn bei Hebel von 10. Aber am Ende kam leider raus, man soll es nicht machen, weil es zu risikoreich ist. Also ich glaube, im Endeffekt war es kreditbasiertes Investieren.
Ja.
Und da haben mich tatsächlich ganz viele Leute gefragt, wenn der MSCI World immer auf 15 Jahre im Plus war, ich habe das nicht verifiziert, ich unterstelle das einfach mal, dass das so ist, warum nicht dann einfach 200% hebeln? Es besteht ja kein Risiko. Und ich dachte mir, das ist doch was, das kann ich dich mal im Podcast fragen.
Naja gut, weil auf die 15 Jahre wirst du dann sehr wahrscheinlich, bei einem 200% Hebel heißt das, du hast die zweifache Wertentwicklung.
Ja.
Ne, das heißt, wenn es nach unten geht, nicht 50%, sondern 25% nach unten geht, bist du quasi bei null. Denn du hast ja, oder? Du musst ja doppelt nach unten verdoppeln.
Wenn es 50% nach unten geht, dann bin ich bei null.
Das wäre doch beim 100er Hebel der Fall, oder?
Ich weiß nicht, wie ihr Hebel definiert. Dann sag mal 2x. Ich habe
2x, okay.
2x.
Okay, das heißt, wenn ich, okay, verstehe. Das heißt, wenn ich bei 50% Verlust bin, bin ich quasi raus.
Genau. Sozusagen. Ja, das ist die Frage. Bin ich dann raus? Weil die Idee ist ja folgende. Das haben zumindest Leute mir geschrieben. Ich leihe mir 100.000.
Ja.
Und kauf dann ich habe 100.000, ich leihe mir 100.000 und kaufe für 200.000 den MSCI. 200.000.
Ja. Und wenn der aber um 50% abrauscht, dann habe ich ja 100.000 verloren. Genau, auf 100, dann habe ich ja 100.000 verloren und habe quasi das, was ich mir geliehen habe, unwiderruflich verloren.
Genau, aber nee, ist es ja unwiderruflich. Dann ist der MSCI World halt bei der Hälfte, aber dann warte ich einfach, weil mein Kredit ja 15 Jahre läuft. Ich habe die Stücke immer noch. Ich warte einfach, bis sie in 15 Jahren im Plus sind.
Ja, also erstens mal, ich glaube, dir so lange den Kredit zu leihen, das wird dir ziemlich auf die Rendite drücken, erstmal. Also ich weiß nicht, wer dir 15-Jahres-Kredit Wertpapier gibt. Bist du zwischenzeitlich hast du erstmal das Risiko, diverse Margin Calls zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast ja Kosten, die damit einhergehen. Ne? Also du musst ja dieses Geld leihen und hast ja die Zinskosten, die ganze Zeit lang laufen. Und was gibt's noch? Du hast natürlich das Rendite-Reihenfolgerisiko auch. Ne? Also das spielt natürlich eine Rolle. Also dein P&L-Profil verschiebt sich durch den Hebel ja auch. Und was gibt's noch für Argumente, wie man davon abraten kann?
Ich würde das gerne nochmal betonen, weil das, glaube ich, die Leute immer übersehen, wenn die sagen, in 15 Jahren war ich immer im Plus. Ja. Das mag sein, aber das kann ja sein, dass trotzdem im 14. Jahr plötzlich der MSCI World um die Hälfte abrauscht und du dann nicht mehr im Plus bist. Sequencing genau. of Returns, was du gerade gesagt hast.
Genau, genau. Ja, was gibt's sonst noch? Also wir haben so Fragen, also üblicherweise, so wenn du es konstruieren willst, würde ich so konstruieren, wie du es gerade beschrieben hast. Weil ein Finanzprodukt, was zweifach gehebelt ist, ja. über 15 Jahre, das wird nicht hinhauen, weil du ja, weil der diesen zweifachen Hebel ja immer nur auf Tagesbasis gibt und damit wirst du nie die doppelte Rendite sozusagen auf 15 Jahre haben. Also davon würde ich abraten. Das Ding per Kredit zu lösen, ja, also wie gesagt, wer Lust hat, das zu machen, warum nicht? Aber es gibt ja diese Risiken, ne? Also erstens mal wirst du nicht den doppelten Return haben, weil du hast ja die laufenden Kosten. Zweitens hast du immer das Problem, dass du zwischendurch, okay, du hast recht, ausgenockt wirst du nicht, deine Position ist einfach nur super negativ. Und das Sequencing of Return-Risiko, ne? Dass du am Ende des, am 14. Jahr halt negativ dastehst oder so, ja.
Ja, und wie du am Anfang gesagt hast, normalerweise kriegt man ja keinen Wertpapierkredit auf diese lange Laufzeit, ohne dass das du halt, auch, ja. die stoppen dich dann halt aus. Weil dann müsstest du es halt so machen, du müsstest jetzt so tun, also nimmst du den Kredit auf, um dein Haus zu renovieren ja. für 100.000 und dann zockst du eigentlich damit und renovierst nicht dein Haus.
Genau, genau. Und dann musst du natürlich mit dann noch berücksichtigen, das verändert natürlich auch nochmal dein Risikoprofil, denn wenn du die Kohle verlierst, dann hast du auch noch den Stress, eventuell aus dem Haus im schlimmsten Fall ausziehen zu müssen, wenn du den Kredit nicht bedienen kannst. Ja. Also mir erscheint das alles und die Scheidung, genau, ja. Also keine Ahnung, mir erscheint das alles als ein bisschen riskant. Dann würde ich doch eher, und das ist jetzt definitiv keine Empfehlung, aber dann würde ich doch eher einen kleinen Teil des Geldes auf die Seite, also du hast deine 100.000, dann würde ich einfach 5 oder 10.000 nehmen und damit halt härter zocken. Also nicht auf den MSCI World gehen, sondern halt Holger-Style YOLO-Trades machen oder so.
Tausender Hebel Orangensaft.
Genau, tausendfach gehebelten Orangensaft. Ich glaube, das ist dann sinnvoller, weniger kopfzerbrechend. Und was ja nicht heißen soll, dass das Geld dann weg ist, ne? Es kann ja sein, dass du...
Das hat nur jemand anders.
Kann ja sein, dass du ein übelst gutes Händchen hast oder so. Also ja, langfristig. Aber die Frage haben wir super oft gekriegt mit diesen... Wir haben da auch mal ein extra Video zu gemacht, zu diesen gehebelten... wir haben uns damals die gehebelten ETFs angeschaut, genau, mit dieser Pfadabhängigkeit.
Das sollten wir eigentlich nochmal raussuchen und unter diesem Video verlinken, weil wenn das jemand zum ersten Mal hört mit der Pfadabhängigkeit, dann weiß man vielleicht nicht unbedingt, was damit gemeint ist. Weil das ist ja der wesentliche Punkt, warum du die Dinger nicht long-term halten darfst.
Genau.
Wie alt ist denn das? Findet man das, wenn ich jetzt das spreche,
ich in die Shownotes? Ich suche das nachher raus, ja, wir finden das schon, keine Sorge. Vielleicht nur in einem Wort erklärt, also im Grunde, der ETF macht ja immer die doppelte Tagesperformance. Darauf ist er ausgelegt. Ja. Ne? Also angenommen, ein ETF macht an einem Tag 10% Minus. Sehr unwahrscheinlich, also für einen Wohl zumindest. Machen wir irgendeinen Sektor-ETF, Inverse Nvidia oder sowas. Der rauscht 10% ab. Dann muss der am nächsten Tag, oder jetzt bin ich schlecht im Kopf rechnen, dann sagen wir, er rauscht 50% ab, dann muss er am nächsten Tag ja 100% steigen, um wieder auf dasselbe Niveau zu kommen. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Weil du diese Verdopplungs immer auf Tages, also auf Tagesbasis hast, ja.
Genau, und wenn der Index flat ist, dann verlierst du Geld mit diesen gehebelten Dingern. Wenn der Index bei 180, 180, 180, also immer auf 80 runter, auf 100 hoch, 80 runter, 100 hoch, und das macht er 10 Jahre lang, dann bist du wahrscheinlich auf Null mit deinem doppelt gehebelten ETF.
Ja. Weil du höhere Kosten hast und weil, wie gesagt, dieser Unterschied zwischen Hälfte verloren, musst du das Doppelte verdienen.
Genau. Du kommst zwar auf dein Ursprungslevel zurück, aber prozentual ist es quasi dann, wenn du es täglich prozentual rechnest, nicht das Gleiche. Macht es einfach nicht long-term. Diese Dinger sind für kurzfristig gedacht oder man muss halt irgendwie Ausstieg, Einstieg, Ausstieg, Einstieg die ganze Zeit machen, aber long-term diese gehebelten Dinger halten ist nicht gut. Außerdem können dich die bösen Hedgefonds arbitrieren, weil, das geht glaube ich jetzt zu weit, das lassen wir jetzt weg.
Doch, erklär.
Weil der ETF immer oder das Zertifikat immer prozyklisch hedgen muss. Wenn quasi der Markt steigt, müssen die in den Close rein zusätzliche Stücke kaufen. Und wenn der Markt fällt, müssen die in den Close rein zusätzliche Stücke verkaufen. Also die beschleunigen quasi Marktbewegungen und jeder weiß auch, was da an Volumen kommt Ende des Tages. Das kann man relativ einfach ausrechnen. Da haben die 2018 Hedgefonds
davor klemmen.
Genau, da haben die im 2018 diese VIX Short-Zertifikate explodieren lassen.
Ja.
Weil die Intraday, die so krass gefrontrannt haben, dass das Ding um 80% gestiegen ist, du warst short, hast halt 80% Verlust gehabt. Game over.
Bitter. Aber ist ja noch nicht 100, ist ja noch Marge. wer aber tatsächlich super Lust hat, weil die Frage kriege ich super oft, also ich meine, wer wirklich, wirklich das challengen will, der kann ja einen kleinen Teil nehmen und sagen, komm, ich mach mal ein kleines bisschen was in so ein gehebeltes Ding und dann legst du das mal neben den MSCI World und guckst mal, um wie viel du wirklich besser performst. Was wir auch in die Shownotes reinpacken können, ich baue uns mal einen Link zusammen aus unserer ETF-Suche mit so zwei Produkten. Einmal normaler MSCI World und ein zweiter einen gehebelten.
Ja.
Und dann kannst du den in einem Chart sehen und dann kann man sich das mal auf verschiedene Laufzeiten angucken. Ja.
Genau, und wenn du dann 10 Jahre machst oder was, dann siehst du es.
Genau, oder auch wenn du mal so eine Flat-Phase reinguckst, ich glaube 22, also Mitte 22 bis Ende war relativ flat, wenn ich mich nicht ganz irre. Da kannst du auch mal gucken, wie du quasi nach unten dragged wirst, also das, was du halt meintest, ne? Bei einer Seitwärtsbewegung verlierst du Kohle. Okay, gut. Ich habe es mir Mental Note, zwei Shownotes. Gehebelt in MSCI World.
Die Wochenhighlights.
Gut, kommen wir zum Marktzeugs, oder?
Da darf ich noch einen Shoutout geben an den Schweizer Zeitung. Das fand ich lustig, weil mir geschickt worden ist, dass wir in einer Schweizer Zeitung, nämlich im Tagesanzeiger, als einen der besten Finanzpodcasts aufgeführt werden. Das fand ich lustig, dass wir jetzt international werden.
Ja. Die Schweizer, die kriegen von uns auch viel zu wenig Liebe. Also es geht auch auf Finanzfluss. Wir werden immer gefragt, ja, wann kommt denn endlich mal der Depotvergleich Schweiz und so? Und immer verspreche ich, das ist aber so scheiß kompliziert in der Schweiz. Und auch null transparent, aber ja, eines Tages wird es kommen. Von daher vielen Dank an alle Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen. Übrigens sehr funny, ich habe auf die Liste geguckt und das ganz oben ist der Finanzfluss-Podcast. Habe ich so auch schon nett, dass Holger hier Props aussprechen will. Aber weiter unten ist natürlich auch der Marktgeflüster-Podcast. Tatsächlich an letzter Stelle.
Ist es egal, Hauptsache mit dabei.
Das heißt, wir machen eine schöne Klammer. Oben und unten sind wir vertreten.
Top
und sehr gut. Aber es ist eine gute Podcast-Liste. Definitiv. Wir sind auch mal durchgegangen. Gute Podcasts dabei. Ja.
So, haben wir ein bisschen Marktzeug? Viel haben wir eh nicht Marktzeug.
Okay, es sieht so viel aus. Weil so viel
es sieht nur so viel aus, aber es sind eigentlich nur so viele Bilder und in Schriftgröße 100.
Okay,
dann let's go. Die wichtigste Nachricht ist, dass GameStop den CEO rausgeschmissen hat.
Echt? Oh, warum? Ist die Meme-Stock-Phase vorbei, der war doch voll erfolgreich. Der Börsenkurs ist doch gut gelaufen.
Ist ja immer noch im Plus im Vergleich zu bevor Meme-Stock. Nee, aber Ryan Cohen übernimmt jetzt, der junge Mann, über den wir auch schon im Kontext von Bed, Breakfast und Beyond geschrieben haben.
Bed, Bath and Beyond.
Bed, Bath und Beyond, ja, ich kann mir das nie merken, wie diese scheiß Firma heißt.
Mm-mm. Betten, Bäder und darüber hinaus.
Darüber hinaus.
Du bist doch immer so ein Eindeutsch-Fan. Da musst du jetzt immer nur noch sagen, Betten, Bäder und darüber hinaus.
Und dann sollten wir auch Spielstopp ab jetzt sagen.
Spielstoff, genau. Aber warte mal, Ryan Cohen, war der nicht eh schon CEO von dort?
Nee, ich glaube, der war Verwaltungsratsvorsitzender.
Ah, okay, ja, verstehe. Also bei den Amis unterscheidet man das nicht so. Also doch, man muss genauer hinschauen, um das zu unterscheiden. Der eine ist CEO, der andere ist Aufsichtsratsvorsitzender.
Beziehungsweise manchmal ist das ja auch in Personalunion. Das ist ja genau das. In USA, glaube ich, darfst du da, in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, dieselbe Person zu haben. Und ist ja schon immer hochkritisch, wenn ein CEO direkt dann in den Aufsichtsrat wechseln will. Bei Linde war das doch, glaube ich, so, oder?
War das Linde?
Das weiß ich nicht. Wie hieß dieser Typ? Ah, wie hieß der?
Ich kenne nur den Paul Achleitner von der Deutschen.
Ja, das ist ein netter, netter Mensch.
Echt? Hast du ihn mal kennengelernt?
Nee, habe ich nicht kennengelernt, aber
okay.
Jetzt muss ich bloß nebenbei schnell nachschauen, wie dieser Wolfgang Reitzle, genau, den meinte ich, Wolfgang Reitzle. Bilde mir ein, der wollte dann direkt den Aufsichtsratsvorsitzender werden und das hat dann auch irgendwie, glaube ich, geklappt. Naja.
Das Argument könnte ja sein, wenn du erstmal Vorstand warst und dann in ein Kontrollgremium gehst, wo du den Vorstand kontrollieren sollst, dann hast du natürlich am meisten Ahnung von dem, was da abgeht.
Ja, das stimmt.
Um es jetzt mal positiv zu sehen.
Dann kannst du, ist natürlich die Frage, ob du dann den Vorstand wirklich kontrollierst. Das ist ja die negative Betrachtung des Ganzen.
Ja, definitiv.
Aber den habe ich tatsächlich mal kennengelernt, den Wolfgang Reitzle.
Und?
Ich drücke mich diplomatisch aus und sage, es ist eine sehr interessante Persönlichkeit.
Okay.
Er hat ein paar politische Aussagen getroffen, die schon, war zumindest eine starke Meinung, sagen wir es mal.
Okay, verstehe.
So recht viel anderes haben wir eigentlich gar nicht. Ich meine, was vielleicht ein bisschen spektakulär war letzte Woche, als du nicht da warst, am Freitag ging Tech plötzlich nicht Moon. Tech ist gefallen und der
nicht
ganze
Moon.
Crap. Nicht Moon, ja, nicht Moon. Und der ganze Crap aus dem Small Cap Index, aus dem Russell, ist plötzlich massiv gestiegen. Und dann war schon irgendwie die Idee, ist das jetzt eine Verbreiterung der Rallye? von Qualität in Crap und jetzt steigt alles, wie wir dann irgendwie 2020 auch gesehen hatten.
Warum sagst du Crap? Also Russell 2000 ist einfach nur Small Cap.
Genau, Crap. Also, okay. Also es sind ja halt einfach nur diese Tech-Werte, die im Moment den Markt treiben. Wenn da dieses andere Zeug, was eigentlich vielleicht eher leidet, dann doch wieder ansteigt, ja. Regionalbanken etc.
Sag mal, wart ihr das im Podcast doch, du warst das ja mit Markus oder wie wir Markus Podcast intern mittlerweile nur noch nennen, Mr. All-Time High, weil er immer die größten Aufrufzahlen auf dem Podcast hier erzeugt. Not jealous at all, Räusper. Ihr habt doch darüber gesprochen, dass, ich weiß nicht, wer das gepostet hat, war das Bloomberg, diese Grafik gepostet hat, wo es hieß, der S&P 500, die Top 7 haben quasi den gesamten Return gemacht und die anderen 493 wären quasi flat gelaufen.
Genau.
Das fällt für mich aber so ein kleines bisschen in die Kategorie Investment-Porn, hätte ich an dieser Stelle mal nochmal erwähnt.
Jetzt bin ich gespannt. Warum?
Weil mir fehlt dann die Analyse, um das wirklich rational zu betrachten.
Welche anderen Sektoren?
Also erstens mal Sektoren, aber zweitens, wie wäre denn der S&P gelaufen, wenn du die 7 schlechtesten, die schlechtest performierenden rausgeschmissen hättest? Gut, die haben natürlich deutlich
keine weniger Gewicht.
Genau, die haben sehr wahrscheinlich deutlich weniger Gewicht, oder dass du zumindest sagst, die untersten 20%, die am schlechtesten gelaufen sind. Also ja, das ist ja so Schönrechnerei, im Nachhinein zu sagen, ja, guck mal hier, die Werte, die haben den ganzen Index getrieben. Also keine Ahnung, vielleicht ist das normal, vielleicht aber auch nicht. Aber nicht ja, die waren zumindest mal drin. Ist nicht normal, ne? Dass ein Index so getrieben wird durch Einzelwerte?
Also es gibt ja diesen Market Breadth, was man sich anguckt. Es gibt verschiedene Definitionen davon, aber im Wesentlichen vereinfacht gesprochen ist es quasi, gibt es dir an, wie stark der Renditeunterschied zwischen den einzelnen Werten ist. Und der ist im Moment so krass beschränkt, also dass es quasi wirklich nur einige wenige Werte sind. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das.
Der Unterschied ist groß, meinst du, ne? Zwischen
den
einzelnen Ausreißer, die das reißen.
Der Unterschied ist extrem groß. Ich glaube, da musst du irgendwie entweder bis zur Finanzkrise oder sogar bis zur Dotcom-Krise zurückgehen, dass du so einen schlechten Breath gehabt hast.
Okay.
Atem, ein schlechter Atem.
Was dann aber wiederum bedeutet, dass das, was Tech-Fondsmanager immer ganz gerne behaupten, dass Tech-Aktien jetzt so günstig sind wie nie und dass man jetzt einsteigen muss, vielleicht noch nicht ganz gegeben ist, oder?
Das sagen die ja immer. Also ich erinnere mich, es gibt ja Leute, die behauptet haben, sie haben Tech-Aktien mit einem KGV von 4, aber sie haben keine von diesen Tech-Aktien jemals genannt und auch nicht gesagt, welches KGV, ob das das 2030er Forward-KGV ist oder sonst was. Ich glaube, diese Returns haben halt viele andere Tech-Aktien nicht mitgemacht. Also jetzt müssen wir uns mal den Tech-Fondsmanager Frank Thelen zum Beispiel angucken. Ich glaube nicht, dass der den Nasdaq outperformt hat dieses Jahr. Was ja dafür sprechen könnte dann, dass das vielleicht das andere Zeug auch noch Potenzial hat.
Aber das ist ja ein bisschen wie bei den Crash-Propheten. Die behaupten ja auch immer, dass der Crash jetzt kommt und dass die Welt untergeht. Aber irgendwann werden sie ja schon recht haben.
Genau.
Dass der Crash kommt ja auch ab und zu. Von daher wird auch irgendwann eine Phase kommen, wo Tech-Aktien retrospektiv betrachtet unterbewertet waren.
Genau. Nimm dir 30 Aktien, sag die ganze Zeit, die steigen. In einem Jahr wird eine davon wahrscheinlich mega gestiegen sein und sagst, ich hab's immer gewusst. Ich hab's gewusst.
Nee, aber ich meine, deswegen muss man ja diese Aussage immer ein bisschen auf den Prüfstand stellen und sagen, ist Tech jetzt komplett runtergekommen? Also sind wir jetzt am Höhepunkt der gestiegenen Zinsen und jetzt geht's mit den Zinsen wieder runter und die Rallye startet und die KGVs gehen wieder jenseits von, wie viel war Nvidia gewesen? Du hast mal 150er KGV oder sowas
in die Richtung? Also ich glaube, Trailing waren sie sogar irgendwie bei 180, aber es gibt so ein paar Banken, die sagen, ja, aber wenn die jetzt gut exekutieren können, dann handeln die vielleicht eigentlich sogar schon fast nur noch auf einem KGV von 30, aber halt forward unter extremen Annahmen, was die Gewinne das nächste Jahr über betreffen.
Ja.
30 ist ja schon fast billig.
Ich habe übrigens ein Nvidia-Video, du hast ja auf Patreon da ein Video zu produziert, habe ich einem sehr bekannten deutschen Influencer geschickt, der vor kurzem mal sein 1-Millionen-Euro-Portfolio veröffentlicht und gezeigt hat, weil er mich gefragt hat, was ich von Nvidia halte. Ich habe keine Meinung, wie immer, aber habe ihm dann natürlich gleich dein Video geschickt und er fand das super und wollte, dass du auch mal ein Video zu Tesla produzierst. Das gebe ich jetzt mal als Hausaufgabe mit.
Machen die Handel mit CO2-Zertifikaten oder machen mittlerweile Autos, glaube ich.
Tesla, ja, ich weiß nicht.
Muss mal nachgucken. Die haben so einen Part-Time-CEO, oder?
Genau, der hauptsächlich bei Twitter CEO ist, ja.
Ich weiß schon gar nicht mal, was ist denn der bei Tesla noch? Ist der CEO oder Verwaltungsratsvorsitzender?
Siehst du, da haben wir wieder dieselbe Problematik wie eben. Ja, also
ich glaube, CEO ist er noch.
Zwischen Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender verlaufen ein bisschen die Grenzen in den Staaten. Vielleicht beides, immer, oder?
Also, nee, nee, eins davon immer. Eins hat ihm die SEC verboten. Die Short-Seller Enrichment Commission. Ich glaube, er ist CEO, aber er
darf nicht mehr Chairman sein. Okay.
Ja, ich glaube,
ja, da hat Markus mir auch einen Artikel geschickt von Matt Levine, der den super Newsletter macht.
Ja.
Ich habe ihn aber leider nicht vollständig gelesen, bin nur mal einmal drüber gegangen. Zum Thema Elon Musk und Dogecoin. Und dieser Schelm hat doch tatsächlich Dogecoin sozusagen zum Spielball genutzt, das, womit niemand gerechnet hat, um sich selbst zu enrichen. Das ist doch ein Skandal.
Also, Schlimm,
nochmal drauf zurückzukommen. Also, was er ja gemacht hat, ist Dogecoin immer wieder gepusht über alle möglichen Tweets. Dazu, dann ist ja der Kurs crazy gegangen und vorher hat er sich natürlich massiv mit Dogecoin eingedeckt und hat, glaube ich, jetzt ziemlich viel wieder verkauft.
Es ist, glaube ich, bei Krypto nicht illegal, solange das kein Wertpapier ist.
Ja, das stimmt. Er hat die Meme-Kultur sich angeeignet. Gut, wir reden ein bisschen durcheinander, aber ist nicht schlimm. Ja, was geht in Japan?
Ganz kurz, der S&P ist übrigens jetzt im Bullenmarkt, das wollte ich bloß nochmal sagen.
Wir sind jetzt im Bullenmarkt.
Ja, wir sind offiziell 20% vom Low up seit gestern auf Close-by-Close-Basis und dementsprechend zählt es jetzt als Bullenmarkt. Das ist eine random Definition, aber.
Gut, dass ich viele meiner ETFs verkauft habe, damit ich auch wirklich nichts davon mitbekommen habe.
Alle dachte ich, alle.
Nein, nicht alle. Ich muss ja noch ein bisschen put your money where your mouth is, weißt du. Okay, Russells 2000.
Genau.
Der ging ab, hast du gesagt. Also die Crab-Aktien, die Small-Cap. Wobei ich zur Verteidigung der Small-Cap-Aktien sagen muss, es gibt mehr Small-Cap-Aktien als Large-Cap-Aktien. Die haben nur ein weniger großes Gewicht. Und genau. Der ging ab, oder was? Und jetzt dachte man, jetzt steigen die Small-Caps, jetzt geht die Rally los.
Genau, weil die generelle Aussage ist, die Tech-Werte, die wenigen großen, diese Megacaps sind jetzt so gut gelaufen, wenn der Markt weiter steigen soll, muss halt der andere Scheiß jetzt auch langsam mal steigen. Und deswegen war dann Freitag irgendwie kurzzeitig mal die Hoffnung, dass jetzt der andere Scheiß auch steigt, aber hat sich diese Woche wieder ein bisschen gedreht.
Okay, na gut. Naja. Nochmal auf diese Spreads zurückzukommen, ne? Also, ich weiß nicht mehr, wie du es eben genannt hast, also Indizes, die von einigen Top-Werten gezogen werden, ne? Also dieser Indikator, der das misst. Wie hieß das nochmal? Ach so, Breath, Atem. Also Atem. Atem, genau. Wie ist das denn in der Vergangenheit ausgegangen? Also wenn dieser Atem auseinanderging oder größer wurde, hat es dann dafür gesorgt, dass die Positionen, die am besten gelaufen sind, quasi implodiert sind und sich wieder angepasst haben? Oder sind die dann einfach in Zukunft so nach dem Prinzip des, wie nennt man das nochmal, anpassen an den Mittelwert? Nee, wie heißt das nochmal? Regression zum Mittelwert, einfach nur über die nächsten Jahre schlechter performen werden als die anderen. Regression zum Mittelwert war das, glaube ich.
Regression?
Gut.
Reversion.
Ja, Reversion, ja. In Deutschland sagt man da nicht Regression zum Mittelwert? Wir haben zumindest Videos produziert, wo wir es so genannt haben.
Dann muss also, es so sein.
Enttäuscht mich jetzt nicht.
Dann ist es mit Sicherheit so. So, was war die Frage?
Ja, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass die großen Zugpferde jetzt zusammenbrechen werden oder werden die einfach nur in Zukunft weniger rentieren und die anderen kommen hinterher gehechelt? Oder wird das immer so sein? GAFA wird irgendwann die Welt dominieren?
Ich glaube, du kannst da keine wissenschaftlich valide Aussage treffen. Das hast du halt irgendwie seit den Aufzeichnungen wahrscheinlich zwei oder dreimal gehabt, so eine Situation. Ja. Die Hintergründe damals waren komplett andere. Und dann immer zu sagen, aber es erinnert mich aber sehr stark an 2000. Ja, super. Mhm. Mich erinnern viele Sachen nicht sehr stark an 2000, wenn ich mir die Welt sonst so angucke. Also ich glaube, da kannst du einfach keine wissenschaftlichen Schlüsse ziehen. Also wenn du jetzt sagst, es war das letzte Mal halt irgendwie vor der Finanzkrise, vor 2000 so, dann ist die Antwort, alles wird scheiße. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass du solche Schlüsse ziehen kannst. Auch wenn es natürlich die Finanzpresse immer ganz gerne macht.
Was waren da die großen Zugpferde vor der Finanzkrise? Ich bin ja quasi in die Finanzkrise in den Aktienmarkt more or less rein. Also
ja. Ich habe 2003, glaube ich, die erste Aktie gekauft.
Ich hatte schon vorher so ein paar Aktien, aber den Markt habe ich mir nie so wirklich angeschaut. Also,
ja.
Ja, was waren da die großen Zugpferde? Weißt du das noch?
Und
gab es da schon dieses GAFAM-Konzept? Ich weiß noch, Goldman hat doch damals dieses BRIC-Konzept entwickelt. Da haben doch alle auf Emerging Markets geguckt zu dem Zeitpunkt noch.
BRICS, ja, und da gab es ja noch mehr interessante Sachen in dem Kontext, aber Ich habe gerade überlegt, ob mir noch die andere Bezeichnung einfällt. Da gab es noch ein paar so diese tolle Kürzel, die mal erschaffen worden sind. Mhm. Aber in der Zeit, ich weiß nicht, ob wann das genau umgedreht hat, da waren halt die Indexgrößen dann zum Beispiel eher sowas wie Exxon.
Ja. An der Stelle, jetzt ohne Eigenwerbung machen zu wollen, ne, aber wir haben ja ein Video gemacht, wo wir die größten Marktkapitalisierungen im Zeitverlauf, hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen, aber genau das bräuchte man jetzt eigentlich.
Genau, ja, da habe ich. Also 2008, größte Marktkapitalisierung war ExxonMobil, also weltweit, ne? Ja. ExxonMobil, PetroChina, Walmart, China Mobile, ICBC, das ist so eine die größte chinesische Bank, Microsoft, Procter Gamble, Johnson & Johnson, AT&T, General Electric. Also außer Microsoft kein Tech-Wert dabei.
Ja.
Alles sogenannte Value-Aktien. Also Value war das Ding in 2008. 2007, ja, sah ähnlich aus.
Ähnlich.
Bisschen. Also übers Jahr hinweg shiftet das natürlich immer. Dritter Punkt, der in die Shownotes muss, habe ich mir genotiert.
Und was hat, da hat sich irgendwas verändert anscheinend ab 2008. Das ist komisch, gell? Dass jetzt nur noch diese Tech-Werte das sind. Irgendwas hat sich da verändert. Irgendwas war die letzten 10, 15 Jahre anders.
Irgendwas haben wir verschlafen.
Ja.
Müssen wir das Video nochmal angucken. Apple ist halt hochgeschossen, ne? Also Apple war ja die ersten, die so Exxon vom Thron gestoßen haben und danach ist Exxon nach und nach abgeschmiert. Apple, Alphabet, Microsoft in 2014.
Und irgendwann kam da der Zuckerberg da mit seinem Börsengang. Wann waren das? 2012, oder?
Ja, aber gar nicht so krass gestartet. Also ich sehe hier eine Zahl von 2017. Da war er auf Position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch kurz hinter Berkshire. Genau. Und dann hat er Berkshire also überholt und dann kam Alibaba dazu 2019, ja. Interessant. Ich packe dir das Video einfach mal mit in die Shownotes. Dann haben wir richtig schön vollständige Shownotes diese Woche.
Dann müsst ihr euch den Podcast gerne mal weiter anhören. Dann guckt euch jetzt lieber das Video an.
Das ist alles zum Überbrücken bis zum nächsten Podcast. Bis zur Folge 46. Gut, siehst du, so wenig Marktnews haben wir gar nicht. Oder zumindest sind es welche, die intensiv besprochen werden müssen.
Genau, wir besprechen lieber intensiv. Und ansonsten vielleicht bloß der Ausblick. Nächste Woche, dann wird es richtig, richtig geil. Da haben wir dann die ganzen Zentralbanken, da können wir richtig rein nörden. Also insbesondere FED und EZB. Mhm. Und wir wissen zwar eigentlich schon, was passiert, aber wie wird es formuliert? Wird das Wort Pause genannt? Bei der FED gibt es eine Pause bei der Zinserhöhung oder skippen sie nur die Zinserhöhung? Das kann ja auch nochmal signifikante Marktverwerfungen auslösen, ob du paust oder skippst.
Was ist der Unterschied? Achso, skippt, machst nur einen Schritt überspringen und pausen ist erstmal auf längere Sicht, ja.
Pausen wäre erstmal vielleicht, zumindest die Andeutung wahrscheinlich
auf längere Rezession. Sicht.
Bis zur nächsten. Und skippen wäre einfach nur eine. Einfach nur eine verschieben. Die kanadische Notenbank hat nämlich diese Woche relativ überraschend Zinsen erhöht, obwohl sie eigentlich pausiert haben. Und jetzt wird sogar erwartet, dass sie noch weiter erhöhen. Und du weißt, Kanada ist besonders wichtig im Moment in den USA, gell?
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Komme ich auf den letzten Teil vom Podcast.
Genau, aber das spoilern wir noch nicht.
Spoilern wir noch nicht, okay. Gut, ja. Das war's eigentlich. Das Einzige, was ich noch cool fand, ich habe so eine Statistik bei Bloomberg gelesen, wie viel die Leute, die ein Haus haben in USA, an Mark-to-Market-Wert verloren haben.
Okay.
Und jetzt pass auf, im Durchschnitt übers ganze Land war es ungefähr $5,400.
Ja.
Also eigentlich fast nix. Aber in
San Wert, also die das Haus weniger wert ist.
Genau. Genau. Und in San Francisco war es $174,000.
Im Schnitt, okay, krass. Krass. Und das sind aber private Immobilienbesitz, ne? Das sind jetzt nicht die Immobilienfonds,
genau,
über die wir immer so gerne sprechen.
Bloomberg nennt es Home Equity Changes, also im Wesentlichen. Ja, also es sind wahrscheinlich, kann sein, dass sie vielleicht auch Fonds drin haben in der Statistik, die Einfamilienhäuser haben. Aber es sind jetzt zum Beispiel nicht Commercial Real Estate und das ganze Zeug mit dabei.
Okay. Spannend. Und wenn man sich die Grafik anguckt, dann sieht es so aus, als wäre in der Westküste deutlich stärker abgewertet worden als in der Ostküste. In der Ostküste sogar positiv, ne?
Ja, manche Länder
da. Immobilienpreise gestiegen. NC, also New York. NC ist New York.
North Carolina,
okay. Ups. Ah, stimmt, New York ist NJ ein bisschen höher, okay, alles klar.
Das ist New Jersey.
Die Immobilienpreise sich jetzt
vielleicht auch. Das ist New Jersey.
Gut, dann Machen wir das Thema zu.
Lass mal das raus. Florida, glaube ich. Gewesen? Florida hättest Häuser haben müssen. Da sind sie am meisten gestiegen.
25k.
Ja.
Also laut dieser Skalierung. Okay, ja, spannende Sache. Was war in Japan? Du hast noch hier Japan was geschrieben. Oder ist das uninteressant?
Ach so, das Interessante ist vielleicht, in Japan, das kriegt man immer nicht so mit, dass der Markt auf einem, wie hat es Bloomberg formuliert, a three-decade high steht, mhm. Also ein 30 Jahre hoch. Mhm. Wirtschaftlich schaut es da 30, eigentlich gar nicht, ja. Oder? 30,
three-decade. Ja, ist gut, ja. Mhm.
Wirtschaftlich schaut es da gar nicht so schlecht aus. Deflation ist vielleicht sogar besiegt und deswegen überlegt sich jetzt wohl der Ministerpräsident, und das finde ich das Witzige, einfach mal random Neuwahlen zu machen.
Weil es gerade läuft.
Ja, genau. Das ist in Japan.
Dann kannst du quasi dein Mandat verlängern.
Genau. Die nächsten Wahlen sind erst 2025. Aber die letzten Wahlen waren 2021. Aber er könnte ja trotzdem mal random sagen, lass mal schnell Neuwahlen machen, mich schnell bestätigen, dann habe ich noch mehr Zeit.
Das kann nach hinten losgehen, ne? Also an der Stelle würde ich mal Gerhard Schröder fragen.
Wobei, als der es gemacht hat, war ja eigentlich die Kacke schon am Dampfen, oder?
Da hat er Lust gehabt, sowieso zu gehen, ja. Aber ja, trotzdem kann er hinterher.
Aber er hätte es fast noch geschafft. Das war ja 0, glaube ich, 0,1% Unterschied zur Union.
Ah, ehrlich?
Der Schröder. Dann wäre er eigentlich in der großen Koalition am Ende wieder Kanzler geworden. Also so ganz unrealistisch war das gar nicht.
Er hätte sich eine andere Ausrede gefunden, zu Gazprom zu gehen.
Genau.
Der Gast. Apropos Inflation, ja, ist ja gar nicht mehr so viel ein Thema, ja. Aber kommt die mal langsam. Gibt es Inflationszahlen auch nächste Woche?
Ja, gibt's auch, Gott sei Dank, Dienstag, CPI-Inflationsdaten USA. Das wird nächste Woche jetzt richtig geil.
Weil das Thema fällt irgendwie immer mehr und mehr unter den Tisch. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, wir wollen nächste Woche oder die nächsten Wochen mal eine Inflationspage bauen, wo man mal halt die Zahlen so ein bisschen aufbereitet und zeigt. Ich weiß, wir sind ein Jahr zu spät. Ich habe so das Gefühl, so die Aufmerksamkeit davon geht so ein bisschen weg, aber es wird ja trotzdem nichts günstiger. Also ja.
Kriege ich dann auf Finanzfluss so eine Karte mit den Ländern auf der Welt und ich kann mit so einem Mauszeiger dann drüber hubbern und dann.
Das wäre eine Idee, ja. Aber wir wollten jetzt erstmal nur die deutsche, europäische und US-Inflation zeigen. Und das auch als Index in die ETF-Suche mit einbauen. Also dass du als Benchmark, dass du quasi
die Inflation anzeigen lassen kannst.
Dass du deinen Premiumfonds quasi mit der Benchmark vergleichen kannst, mit der Inflation.
Dann schaut er noch schlechter aus.
Genau. Gut, wenn wir es geschafft haben mit den Marktnews, würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Fragen-Section über.
Beziehungsweise kannst du mir erstmal was erzählen?
Ja, gerne.
Du hast was dir angeguckt.
Ja, du hast mir eine Hausaufgabe mitgegeben, indirekt über die letzte Podcast-Folge, weil ihr euch zwei Folgen lang drüber gedrückt habt, euch StockGPT anzugucken. Deswegen habe ich halbe Stunde vor dem Podcast, habe ich gesagt, komm, schau ich mal rein, habe ich angemeldet. Ich konnte nicht so viel damit experimentieren, weil du hast nur 5 Prompts, die du machen kannst und dann musst du zahlen. Und da hatte ich jetzt noch keinen Bock drauf. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also StockGPT bezieht sich, also schon mal eine große Einschränkung, leider nur auf den S&P 500 Unternehmen. Also das kannst du tatsächlich nur für 500 Unternehmen nutzen. Und was die halt machen, der Algo, das ist nicht ein Algo, oder die AI wird gespeist mit Quartalsberichten, Jahresberichten, Investorencalls und solche Sachen. Und dann kannst du den befragen zu verschiedenen Sachen. Und sagen, hier, fass mir das mal zusammen oder gib mir mal die Zahlen. So, ich habe ein, zwei Mal daneben gelegen. Also sind die Prompts, glaube ich, noch nicht so präzise genug formuliert. Ich habe zum Beispiel gesagt, fass mir mal das letzte Financial Statement zusammen und sag mal, ob ich, welche war die Aktie, AMT, also American Tower, kaufen soll. Und dann hat er mir einfach nur die letzten Quartalsberichte, jeden Quartalsbericht nur mit einer einzigen Zahl, mit einer einzigen Zeile zusammengefasst, bis 2007 nach hinten. Das war dann nicht so hilfreich, aber gut. Anyways, ich habe mal gefragt, Ralf Loren, sag mir mal, weil ich mir dachte, okay, hab mir die Liste der S&P 500 gelisteten Unternehmen angeschaut und gedacht, suchen wir mal irgendeine Firma, die nichts mit AI zu tun hat und fragen mal, ob auch die im AI-Bullshit-Bingo mitmachen. Und tatsächlich hat Ralf Loren einmal in Q2, in den Q2-Zahlen 2023 erwähnt, dass die ihr Marketing AI empowern wollen. Also das ist das Einzige, also so AI-mäßig sind sie nicht. Da habe ich gesagt, wir brauchen ein noch konservativeres Unternehmen. Da habe ich mir American Towers angeschaut. American Towers, das sind die Funkmasten für Handynetze, LTE-Netze und so weiter stellen. Und da habe ich tatsächlich in keinem der letzten Quartalsberichte oder des letzten Jahresabschluss wurde ein einziges Mal AI erwähnt. Das heißt, wenn ihr ein bisschen die Schnauze voll habt oder diese AI hat mich verarscht, das kann natürlich auch sein. Von daher, wenn ihr ein bisschen die Schnauze voll habt von AI-Bullshit-Bingo, dann schaut euch mal American Towers an.
Ich dachte, dass die nämlich auch zumindest in Richtung Cloud Computing mehr machen wollen. Aber dass sie das Wort dann überhaupt nicht erwähnen, ist ja spannend.
Ja, zumindest also hat es mir so ausgespuckt für die letzten Q1, 2, 3, 4 ja. und Jahresabschluss 2022. Aber ja, ich werde morgen noch mal ein bisschen damit rumexperimentieren. Man hat ja jeden Tag 5 neue Credits. Vielleicht mache ich mir mal so ein Abo. Aber bisher hat mich das noch ehrlich gesagt nicht so wirklich überzeugt. Also ich glaube, es kann Analysten helfen, so ein bisschen eine Zusammenfassung aus verschiedenen Dingen zu bekommen. Aber dass er dir jetzt wirklich sagt, das sollst du kaufen, das sollst du verkaufen, das habe ich so zumindest jetzt noch nicht gesehen, ja. Also es kann dir höchstens dein Research ein bisschen empowern.
Ja. Oder du musst es halt so machen wie die Forscher bei ChatGPT, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, die dann diese 500% Rendite bekommen haben. aber halt nur vor Kosten und allen möglichen und Nachkosten war das ja deutlich, deutlich weniger. Ich muss bloß eine Sache vorweggreifen, weil es mit Sicherheit Leute gibt, die aufmerksam bei uns zuhören und jetzt schon in die Kommentare wütend schreiben, seid ihr blöd, echt? Ralf Lauren und Q2 redet der Thomas, das ist noch gar nicht vorbei, Q2.
True, ja, das habe ich gar nicht gechallenged, aber ich glaube, die haben versetztes Fiskaljahr,
genau,
oder?
Genau. Das ist ja immer Fiscal. Das Fiskaljahr ist, dann kann irgendwie was anderes sein. Ich glaube, es gibt sogar schon Firmen, die sind jetzt schon im Fiskaljahr 2024.
Ja. Dann das war immer der Horror in der Bank, weil da musst du es immer angleichen. Und manche machen es dann und manche nicht. Also Datenprovider, so à la Reuters oder Bloomberg ja. und so, die machen das relativ sauber und bei anderen ist es dann total Chaos und da musst du dann immer alle möglichen Korrekturen machen. Das ist echt kacke. Und die, wer noch schlimmer ist als die Amis sind, die im UK. Ja. Im UK macht sich ja jeder sein eigenes Financial Year, so wie er gerade Lust hat. Horror.
Und in Japan ist es doch so, dass ein Großteil des Jahres eigentlich im Ende März endet, oder?
Ja, weiß ich
nicht. Ich glaube, dass die immer da ihre Ende Fiskaljahre haben.
Habe ich mir noch nie angeschaut.
Aber die Welt macht es uns auf jeden Fall nervig.
Genau, ja, zum Glück gibt's für sowas Financial Analysts, die das alles für uns machen und auf dem silbernen Tablett servieren.
Eine Frage, zwei Antworten.
Nun gut, Olga, eine Frage an dich. Angenommen, du hast 3.800 US-Dollar übrig oder so die Größenordnung. Würdest du die A in eine Apple-Aktie investieren oder B in eine Apple-Skibrille investieren?
Ich würde natürlich die Skibrille kaufen.
Du wirst die Skibrille kaufen, okay, erklär. Hast du das mal angeguckt, also was das kann? Ich gar nicht. Ich habe da einfach nur so einen Hype mitgekriegt und ich habe ein Foto von Frank Thelen gesehen, wo er diese Skibrille aufgefotoshoppt gekriegt hat und auf LinkedIn geschrieben hat, dass er mega excited ist zu diesem Produkt. Und dann habe ich weitergescrollt im Feed.
War aber uninteressant. ich glaube, Apple sind ja nicht die Ersten, die mit so einer Brille experimentieren. Das heißt, ob das wirklich am Ende von den Leuten angenommen wird oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ich finde es grundsätzlich spannend und zwar mit folgendem Use Case. Du sitzt eigentlich an deinem Schreibtisch, hast aber keinen Rechner mehr und keine Bildschirme, sondern nur eine Tastatur vor dir.
Das stimmt.
Setzt die Brille auf und auf einmal hast du da quasi unendlich Fenster, die du beliebig im Raum rumschieben kannst. Also du digitalisierst eigentlich das, was du siehst. Also du hast keinen analogen Monitor in Anführungszeichen mehr rumstehen. Und den Use Case finde ich eigentlich ganz cool.
Aber ist ja eigentlich nur eine Hardware-Erweiterung dann, oder? Also das ist jetzt nicht so der iPhone-Moment, würde ich sagen, oder?
Ja, nö, genau. Für mich ist es erstmal eine Hardware-Erweiterung. Klar, du kannst so 3D-Filme angucken und du hast, aber ich meine, die Brille wirst du ja nicht im Alltag aufhaben, oder? Also gehst du mit dem Ding dann zum Bäcker? Die Leute zeigen dir doch einen Vogel.
Naja, da habe ich ein ganz interessantes Meme gesehen, ein Ausschnitt von einem Artikel, wo man sich drüber lustig gemacht hat, über die Zigarettenstummel, 2016 war das, glaube ich, als die AirPods rausgekommen sind. Wer wird mit Zigarettenstummeln im Ohr rumlaufen? Und heutzutage läuft jeder mit diesen. Gut, die Stummel sind zugegebenermaßen, muss ich sagen, kürzer geworden, also sehen nicht mehr ganz so wie Kippenstummel aus. Oder Zahnbürstenköpfe, hat da mal jemand reingefotoshoppt in den diese elektrischen Zahnbürsten. aber heute läuft jeder damit rum, ja. Es ist ein neuer Style. Mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich da keinen Bock drauf habe, dass ja jeder. Aber auf der anderen Seite, guck mal, jeder hat, also wenn du mal ein bisschen um dich herum guckst, sind die Leute halt alle mit gebücktem Kopf und Handy vorm Gesicht. Und ich bin ja auch keine Ausnahme, ja, der Öffentlichkeit rumläufst. Es gibt Leute, die laufen dann sogar in die falschen Bürogebäude rein und lassen sich dann einsperren dort, ja.
Soll passieren. Ich fand am besten bei Apple das Meme vom Divorced Dad am besten. die haben nämlich im Video, wie sie die Brille zeigen, haben sie quasi gezeigt, wie so ein Vater seine beiden Kinder aufnimmt mit der Brille und dann sitzt er irgendwann allein nachts auf der Couch und dann schaut er sich seine Kinder wieder an. Und die Kommentare waren alle, okay, Divorced Dad is the best one.
Echt? Ja, oh mein Gott, dass die PR-Leute das nicht gecatcht haben.
es ist irgendwie grenzwertig. Ich glaube, ehrlich gesagt, datenschutztechnisch könnte das eine Challenge werden.
Ja, genau, weil du die ganze Zeit dein Umfeld filmst, ne?
Ja, genau. Also ich weiß ja nicht, wie wo das dann gespeichert wird und wo das übertragen wird. Wie wir die Amis kennen, überall. Aber Apple, ne Spaß, also Apple ist ja eigentlich datenschutztechnisch relativ gut unterwegs.
Ja, sagen sie, ja.
Sagen sie zumindest. Und aber trotzdem, das könnte ich mir als ein Problem vorstellen. Jetzt gehst du damit zum Bäcker, dann filmst du ja theoretisch alle anderen Leute. Ich glaube, ich werde es mal vielleicht trotzdem kaufen, wenn ich so viel Geld habe. Im Moment habe ich das Geld nicht, muss ganz viel sparen bis dahin. Aber vielleicht ein letzter
Moment,
Satz.
Moment, du hast doch gerade deinen Kindern erst 100.000 Euro geschenkt laut Spiegel. Nee, der Zeit.
Zeit. Ja, ich glaube, die Überschrift war nicht ganz auf das bezogen, was dann im Artikel vorkam. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass die ersten Geräte von so einer neuen Generation an Geräten immer scheiße waren. Das war Microsoft Surface, war ja das erste, war ja Vollkatastrophe.
Das ist auch heute noch Vollkatastrophe, oder? Kennst du, die haben das?
Ja, ganz viele. Also meine Studenten nutzen das alle. Okay. Ich find's auch nicht gut. Aber
deine Studenten haben Windows-Devices. Also ich bin selbst Windows-Device-Mensch.
Ja, ja.
Aber in der Uni muss man doch mit Mac flexen.
Das hängt
im BWL-Bereich.
Das stimmt, ein paar haben auch ihre Macs dann dabei. Aber es gibt tatsächlich viele, die sind so in Richtung Microsoft, zumindest was die Rechner betreffen.
Okay, ja, interessant.
Und was doch auch scheiße war, dieses, ich weiß nicht, ob du jemals, diese Falthandys, die dann, wo es erstmal gebrochen ist und Microsoft
dieses
hat dann auch.
Das Razer von Motorola war doch einer
der ersten. Und das Samsung, glaube ich. Das waren irgendwie die beiden, die da dann Probleme im Display hatten, etc. Und Microsoft hat ja dann auch das Surface Duo rausgebracht, so, auch so ein Klapphandy, aber ohne Falt in der Bildschirm. Da war die erste Generation auch scheiße. Also ich würde vermuten, dass die erste Generation dieser Apple-Brille auch scheiße wird.
Ja, aber das sind ja alles Hardware-Fragen. Also das ist mir ehrlich gesagt.
Ja, und Software, aber auch, oder?
Ach so, meinst du, okay, dass die Software crap ist, ja. Ich meine, es gibt ja diesen, jeder spricht ja immer von diesem iPhone-Moment, ne, wo der iPhone eingeführt wurde und am Anfang konnte das iPhone ja auch noch nicht so viel. Das haben ja quasi erst die App-Entwickler haben das Ding ja auf das nächste Niveau gebracht, dass wir das alles machen können, was wir heute damit machen können.
And it doesn't even have a keyboard.
It doesn't
even have a good emailing-Device.
Ja, stimmt. Wer hat das gesagt? Steve Ballmer, gell? Der damalige Microsoft-CEO. Genau, und ich bin mal gespannt, also was Entwickler da mit dieser Brille machen wollen. Ich meine, ich habe ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, eine Zeit lang, als jeder von Metaverse gequatscht hat, mir mal so eine Quest zu leihen. Es gibt ja solche Verleih-Dinger. Weil die sind verhältnismäßig teuer. Also keine 3.800 Euro. Also unter 1.000 Euro, glaub ich, kostet die Brille von Microsoft. Von Microsoft, sag ich, von Facebook, also von Mark Zuckerberg. Aber ja, habe mich da irgendwie nie zu hinreißen lassen und hatte da seitdem auch nie wieder ein größeres Bedürfnis dazu. Aber wir sind gerade dabei zu überlegen, privat, was wir uns für den Fernseher kaufen wollen. Und haben wir überlegt, ob wir, es gibt jetzt diese neuen Laserfernseher, weil ich finde das ganz schlimm, so einen riesen Fernseher zu haben, wo du dann so einen fetten Klotz im Wohnzimmer hast, der halt so visuell alles dominiert. Und dann gibt's halt solche schönen, schlanken Leinwände, die du kaum siehst. Und dann so einen Laserfernseher, der von unten da drauf projiziert. Also im Endeffekt wie so ein Beamer, aber mit einer anderen Technologie. Und da habe ich mir gedacht, Moment, wenn jetzt diese Headsets kommen und so, vielleicht brauchst du es dann gar nicht mehr. Aber keine Ahnung, ich glaube da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so dran. Ne?
Ich habe mir so ein Ding gekauft, so ein Samsung Frame. Das ist auch so ein ganz dünnes Ding.
Den kenne ich, den haben wir hier im Büro, ja, den Frame.
Weißt du, wann ich ihn das letzte Mal anhatte?
Wann? Vor 5 Jahren, als du im Urlaub warst.
Nee, nicht ganz, aber vor 1,5 ungefähr. Der ist mittlerweile ausgesteckt. Ich habe sogar abgemeldet, also ich krieg ja keine Sachen mehr her.
Wie abgemeldet? Hast du die GEZ nicht mehr bezahlt oder was?
Genau, morgen gehe ich in den Knast deswegen. Aber ich hatte diese Magenta-Scheiße da von der Telekom und das habe ich dann abgemeldet.
Verstehe. Okay. Also ich sehe, du bist vielleicht ein bisschen mehr gehypt als ich. Ich schau mal. Also ich fand ehrlich gesagt auch, also AirPods haben mich schon sehr früh gehypt.
Ja.
Ich hatte schon sehr früh welche und damals haben meine Kollegen im Büro, wo bemerkt, in einer Investmentbank, mich ausgedacht, dass ich 180 Euro für Kopfhörer bezahlt habe. Habe ich gesagt, ihr lauft hier mit Uhren rum, die mehrere 10.000 Euro wert sind. Was ist euer Problem? Aber okay. Und weil mir das immer passiert ist, dass ich mein Handy in der Tasche hatte, die Kopfhörer mit den Fäden und die Pariser Metros sind immer so voll, dass irgendjemand dir immer diese Fäden aus dem Ohr rausreißt. Und deswegen bin ich relativ schnell auf AirPods angesprungen. Da habe ich den Use Case verstanden. Also ich hatte auch vorher schon diese Bose Quiet Comfort gehabt. Mhm. Aber da werden die Ohren halt so heiß und du hast halt so ein massives Ding auf dem Kopf. Ja. Aber ja, bei die Brille hat mich jetzt noch nicht so gehypt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch als das iPhone damals rauskam, hat mich das nicht vom Hocker gehauen. Ich habe so, okay, nice. Freund von mir hatte das. Also das mit diesem Touch-Display fand ich ganz cool, was man denn machen kann. Ich glaube, so die ersten Games waren so Angry Birds oder sowas in die Richtung. Aber dann wirklich mal zu sagen, okay, gut, ich steige jetzt selbst mal auf Apple um, das hat ein bisschen gedauert.
Wie lange hat's bei dir gedauert?
Ein paar Jahre schon. Also ich war großer Fan von, also ich bin auch so kein überzeugter Apple-Typ, ne? Also ich mache das jetzt, weil die Kameras gut ausgerichtet sind für Social Media und so ein Zeug. Aber vorher hatte ich ein Huawei. Ist auch nicht ein Huawei, ein Xiaomi. Das teuerste
Huawei Xiaomi-Phone. Huawei heißt es doch in Deutschland, glaube ich.
Huawei. Nee, ich hatte das teuerste Xiaomi-Phone, was ungefähr ein Drittel so viel kostet wie ein iPhone. Und das funktioniert auch heute noch, also 1A. Wird ein bisschen abgespied, aber okay, gut.
Bis zur 12. iPhone-Generation gewährt zum
Echt?
Kaufen.
Okay, krass.
Ja, das 12er war mein erstes.
Bei mir weiß ich gar nicht mehr, welches das war. Lass mich überlegen. Ich glaube, ein 5er. 5er iPhone war das erste. Dann bin ich zwischendurch wieder auf Android und jetzt habe ich wieder das 11er. Das habe ich aber immer noch, weil ich will das mal gucken, wie lange das überlebt.
Ich drück dir die Daumen. Meins ist letzte Woche kaputt gegangen.
Schön. Das heißt, du wirst jetzt auf 14 umsteigen.
Nee, ist 13.
Oder direkt auf die Brille.
Genau, direkt auf die Brille. Nee, ich brauche ja kleine Telefone. Ich brauche ja für meine Hände kleine Telefone. Deswegen habe ich das 13er Mini jetzt.
Okay. Warum hast du kleine Finger? Ist mir gar nicht aufgefallen damals in Berlin.
Dann werde ich das nächste Mal meine Finger nochmal genauer zeigen.
Ich habe große Wurstfinger. Also ich habe echt Schwierigkeiten, so zu tippen. Deswegen telefoniere ich lieber, aber ja. Manche Leute mögen das ja nicht.
Wie ich.
Ich weiß. Noch eine Frage. Ja. Was sagst du zu was sage ich zu Palantir? Du oder ich oder wie auch immer? Ich habe meine Antwort. StockGBT sagt, Palantir ist nicht im S&P 500. Also habe ich keine Meinung dazu.
Das wäre meine Antwort auch gewesen. Also jemand hat uns gebeten, wir sollen mal was zu Palantir sagen. Und ich meine, diese Dinger sind nicht schlecht grundsätzlich, weil du kannst halt über große Strecken hinweg kommunizieren. Das einzige Problem ist halt, dass Sauron halt zuhört, wenn du da reinguckst. Und das ist eigentlich alles, was ich zu Palantir sagen kann.
Okay, das war jetzt irgendeine Allusion an Herr der Ringe, richtig? Letzte Folge war Harry Potter, jetzt Herr der Ringe. Alles klar. Ich bin kein großer Herr-der-Ringe-Fan.
Ja, also ich merk's die.
Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Film. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den geguckt und ich fand es todeslangweilig.
Den Film. Welchen von den 6 meinst du?
Ja, irgendeinen von denen halt. Habe ich gesehen.
Das mit dem Ring da und dem Berg.
Die sind die ganze Zeit rumgelaufen und irgendwie fanden, also keine Ahnung.
Das Buch ist noch langweiliger. Im Buch laufen sie noch länger die ganze Zeit rum.
Es ist halt wie Wandern, so Leute beim Wandern zu gucken. Genau. Aber nein, jetzt habe ich mir sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Feinde gemacht. Ich kenne tatsächlich einen Use Case, Palantir, eine Gruppe von mir, der in der Firma schafft, also arbeitet, schafft, habe ich schon gesagt. Das ist der Saarländer, der ganz kurz durchgekommen.
Ach, bei uns sagt man das auch so. Ja,
okay, schön, dann können wir schaffen sagen. Also ein Freund von mir, der in der Firma schafft, die Palantir genutzt haben und meinte, die bauen super Business Intelligence. Also das ist, das wäre ziemlich cool. Aber zur Aktie und so weiter, ja, keine Ahnung. Frank Thelen mag die Aktie.
Gut, das ist eher Kontraindikator. Jetzt müssen wir nur schauen, was der Kramer sagt. Aber ich meine, das ist, glaube ich, das Problem, was viele Leute auf Social Media auch haben oder auch ich damals gehabt habe, als ich zum ersten Mal rangegangen bin an das Thema. Man kauft halt eine Aktie und sagt, oh, die haben aber ein gutes Produkt. Das ist ein cooles Produkt. Das ist ein guter Use Case.
Aber das sagt doch jeder. Jedes Finanzbuch sagt dir doch immer, kaufe Aktien, die du kennst.
Ist es so? In deinem steht es mit Sicherheit nicht drin.
In meinem steht es nicht drin, nee.
Also ich meine, nur weil das ein gutes Produkt ist, heißt ja nicht, dass die Aktie fair bewertet ist oder kann ja immer noch Oatly sein. Gut, die haben ein scheiß Produkt und eine scheiß Aktie, also das ist kein gutes Beispiel gewesen.
Magst du nicht das Produkt?
Ich habe es einmal versucht zu trinken und ich bin fast wieder hochgekommen. Also versteh mir nicht falsch, Sojamilch finde ich mega. Ich war ja lange Zeit Veganer, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich hätte auch kein Problem, mal wieder komplett Veganer zu werden. Aber das Zeug von Oatly, ich weiß nicht, als ich da hat es mich richtig
komisch. Das Hafermilch, ne?
Nicht so, das ist was anderes. Das ist, oder? Es ist Sojamilch, finde ich lecker. Es ist
ein unterschiedliches Produkt, ja.
Ja.
Das eine ist auf Sojabasis, das andere auf Hafer. Aber wir haben das hier im Büro. Das muss, in einem Berliner Startup gehört das dazu. Muss das da sein. Das
habt ihr mir nicht angeboten, als ich da war bei euch.
Ja, weil ich ja wusste, dass du es nicht magst. Ich habe es antizipiert. Was wollte ich noch sagen? Genau, Warren Buffett sagt aber auch, dass du in Aktien investieren sollst, die du kennst. Ich glaube, es wird häufig fehlinterpretiert, was er gesagt hat, weil eigentlich hat er gesagt, du sollst in Aktien investieren, deren Geschäftsmodell du verstehst. Ja. Also sollst nicht durch die Gegend laufen und sagen, ah, Coke kenne ich, kaufe ich. Ah, Palantir, hat ein Kumpel schon mal in seiner Firma gehabt, kaufe ich. Sondern worum es geht, ist, dass du nicht in irgendwelche AI-Companies investierst, ohne zu wissen, was AI ist. Oder in Cannabis. Oder in Wasserstoff.
Da kenne ich mich aber gut aus mit Cannabis.
Tech. Als Konsument.
Nein.
Gut, bevor das hier ausartet.
Ja.
Haben wir noch ein Thema oder machen wir einen Deckel drauf und freuen uns auf die Folge 46 und ich gehe auf die Suche nach den Shownotes, die ich versprochen habe.
Wir haben noch ein Thema.
Stimmt, genau.
Du hast noch was, oder?
Genau, absolut. Ich wollte von dir wissen, nachdem wir gesprochen haben, dass du mal auch damals Diablo gespielt hast, wirst du dir Diablo 4 kaufen, das neue Game, was jetzt rausgekommen ist, und hat die neueste Werbekampagne von Diablo dich vielleicht davon überzeugt, es doch zu tun, falls du es nicht tun wolltest?
Also ich fand es eine clevere Kampagne in Kanada, diese Wälder anzuzünden. Stell dir vor, es kommt raus, dass es wirklich Activision Blizzard war.
Vielleicht für all diejenigen, ja, sag
ich. Nee, sag du erst.
Nee, ich bin auf was sehr Lustiges auf Twitter gestoßen, also lustig, es ist mit viel Galgenhumor verbunden, aber in New York ist ja derzeit alles ein bisschen zugenebelt, also es sieht ja aus wie so ein großer Sandsturm, ist ja kein Sand, aber was ist es denn eigentlich? Rauch? Luftverschmutzung? Ja,
wahrscheinlich.
Luftverschmutzung und New York ist ja quasi, du siehst ja quasi die Hand vom Gesicht nicht. Da habe ich übrigens in Delhi mal erlebt. Also New York hat jetzt Delhi als eine der dreckigsten Städte überholt. Also die dreckigste Stadt weltweit, also von der Luftverschmutzung. In Delhi habe ich das echt erlebt. Da gibt es solche riesigen Warnzeichen, die sagen, Luftverschmutzung besonders hoch, versuchen Sie zu Hause zu bleiben.
Ja.
Naja, jedenfalls und die Luft, also das ist alles so grau-gelb. Die Luft dort und mittendrin hast du ein riesen Werbeplakat mitten in New York City von Diablo 4, wo drauf steht Welcome to Hell, New York. Und eine großartige Werbekampagne und jemand aus der Presseabteilung von Activision Blizzard, also denjenigen, die dieses Computerspiel entworfen haben, hat geschrieben, das muss ich vorlesen, das kriege ich nicht gefreestyled. I would like to clarify that Blizzard has no affiliation or partnership with the wildfires in Canada. In fact, we are firmly against wildfires and condemn them in the strongest terms. Also, wir haben nicht die Wälder in Kanada angezündet, nur um diese geile Werbekampagne zu machen.
Aber wie es auch noch geschrieben hat, die Formulierung ist halt
sehr corporate, ja.
Nochmal sehr, sehr humoristisch. Ich glaube, sie wissen einfach, dass die Leute, die Diablo kaufen würden, dass die das halt mega feiern. Weil ich meine, da musste ich halt wahrscheinlich so ein bisschen diese Meme an diese Gamer-Community richten. Das ist halt schon eine ziemlich geile Formulierung.
Ja, nee, ist schon sehr, sehr, sehr strong auf jeden Fall. Ja.
Ich würde es gern kaufen, ich würde es gern spielen. Die Antwort ist aber relativ simpel. Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wann ich es machen soll. Ich in der Nacht versuche ich ein bisschen zu arbeiten, was tagsüber nicht gelingt. Wenn ich jetzt in der Nacht auch noch anfange, Diablo zu spielen, dann kann ich mir die Apple-Brille nicht leisten.
Mach doch einfach tagsüber und zeigst deinen Zwillingen, spiel mit den Zwillingen zusammen.
Das finden die sicherlich ganz, ganz toll. Also bewegte Bilder, bewegte Bilder, die einzigen, die spannend sind. Wir hatten schon mal versucht, irgendwelche Serien vorzuspielen. Das Einzige, was so wirklich spannend ist, ist Lang-Lang. Lang-Lang mögen sie.
Was ist Lang-Lang? Der Klavierspieler?
Der Klavierspieler. Also einfach nur ein Video von Lang-Lang, wie er ein Lied spielt. Das ist total super. Das kann man sich stundenlang angucken. Ja.
Okay, krass. Na dann, hoffen wir mal, dass sie erfolgreiche Pianisten werden. Da muss der Papa viel Geld verdienen, damit du den Lifestyle überbrücken kannst, bis sie dann wirklich so bekannt sind wie Lang-Lang und genug Geld verdienen. Aber
genau, sonst. Und dann mir den Lambo kaufen.
Ich glaube, Costolani hat mal sowas gesagt. Ja, so sein erster Sohn soll Maler werden, dann der zweite irgendwie Künstler und der dritte irgendwie keine Ahnung was. Und dann der vierte, ja, der muss Börsenspekulant werden, denn der muss ja das Leben für die anderen finanzieren.
Dann würde ich eher sagen,
so sinngemäß.
Wünschen, dass meine Kinder Handwerker werden und einen eigenen Handwerksbetrieb aufmachen, damit sie eben mir den Lambo finanzieren können.
Das ist smart, tatsächlich, ja. Holger, ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht über diese Folge, dass ich wieder zurück bin. Ich versuche mal zu motivieren, dass Markus nochmal in den Podcast kommt, kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Ich sehne den Augenblick entgegen. Also vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ebenfalls, bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.